Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und von adventsmäßig hoffnungsfroher Zuversicht beseelt, auch und gerade an diesem Dienstag, dem 3. Dezember 2024. Im Hintergrund leuchtet die Adventskerze und wir freuen uns auf die Dinge, die da kommen mögen. Das ist ja die Botschaft der Adventszeit, mit wachen Augen und offenen Herzen dem zu harren, was da auf uns zurollt, eben nicht mit vernagelten und verbunkerten Gemütern, sondern ganz im Gegenteil, die Seele auf Empfang gestellt. Ja, die Seele auf Empfang gestellt, diesen Gedanken, diesen Impuls verdanke ich Pfarrer Andrea Bianca in Küsnacht und ich wiederhole das gerne auch am heutigen Tag. Stellen Sie Ihre Seelen auf Empfang. Das ist ja übrigens auch die Verpflichtung des Journalisten. Wir haben uns ja der Welt mit empfangsbereiten Seelen zu stellen, auch mit Verständigungs- und verstehensbereiten Seelen. Ist ja das Hinterletzte, das man uns heute einreden möchte. Der Versteher sei schon suspekt. Wir brauchen mehr Versteher, meine Damen und Herren. Sonst wird der Nichtverstand zum Leitfaden in die Dunkelheit. Und wir wollen ja eher beim Licht ankommen, beim Adventslicht und bei Weihnachten, um jetzt diesen abenteuerlichen Übergang hier bei der Einleitung noch zu finden. Wir freuen uns vor allem auf die Zürcher Rede des serbischen Präsidenten Alexander Vučić. Morgen im Dolder Grand ist er zu Gast auf Einladung der Weltwoche. Und wir werden natürlich über Serbien sprechen, wir werden über den Balkan sprechen, wir werden aber auch über unsere heillose Welt sprechen, aus den Fugen geratene Welt. Überall sind Kriege, in der Ukraine, im Nahen Osten, in Georgien tobt und knallt es. Fürchterlich jetzt auch in Syrien ist da wieder ein Aufmarsch zu beobachten. Kommt denn unsere Welt nicht mehr zur Ruhe? Man hat den Eindruck, dass all die Krisen, die man mit künstlichem Geld wegnarkotisiert hat, dass die jetzt plötzlich alle ihr fürchterliches Haupt erheben und zu einem zombiehaften Leben, aber eben leider einem sehr realen Leben da erwachen. Wir müssen diese Krisen und Kriege irgendwie in den Griff bekommen, aber als Schweizer sind wir machtlos. Als Journalisten können wir immerhin versuchen, uns dazu einigermaßen sachgerecht und wirklichkeitsnah zu nähern. Aber das sind sicher die großen Themen und ich schätze den Alexander Vučić als sehr nachdenklichen, überlegten und auch intellektuellen Politiker. Es ist eben keiner der Brandparolen, das ist keiner der großen Sprücheklopfer, sondern Sie werden es dann sehen, wenn wir das aufzeichnen und auch ausstrahlen in einiger Zeit, dass eben der Alexander Vučić ein Mann des, ja, eben abgewogenen Wortes ist. Und mich beeindruckt dieser Staatsmann. Das ist ja etwas, was man heute gar nicht mehr sagen darf, beziehungsweise man darf es nur dort sagen, wo sozusagen das Gütesiegel des Mainstreams drauf ist. Aber wenn Sie sich eben mit Politikern beschäftigen, die diesen Mainstream immer auch irritieren, auch etwas reizen und provozieren, dann wird es umso interessanter, vor allem wenn es sich um Politiker handelt, die fraglos Substanz auf den Boden bringen, auch wenn einem deshalb ja nicht alles zwangsläufig gefallen muss. Diesen Disclaimer habe ich hier auch immer wieder loszuwerden. Also am Mittwoch großer Auftritt, Zürcher Rede von Alexander Vučić, eine Riesenehre für die Weltwoche. Das ist unser zweiter großer Dolderanlass nach Viktor Orban, den wir im letzten Jahr zu Gast haben durften. Dazwischen das sehr interessante Gespräch mit dem früheren Kanzler Gerhard Schröder. Das war aber keine Rede, das war ein Interview. Das Format Zürcher Rede ist reserviert für amtierende Regierungschefs oder eben Staatspräsidenten. Und da ist der serbische Präsident morgen in Zürich bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr. Zweite große Freude, das ideale, das optimale Weihnachtsgeschenk legen wir Ihnen hier unter den Weihnachtsbaum. Christoph Mörgelis, Schweizer Klassiker, die Kolumne erweitert mit einem wunderbaren Vorwort da von Daniel Weber und auch Christoph Mörgeli hat das noch ausgearbeitet mit fantastischen Bildern illustriert. Eine sehr aufwendig gemachte Druckarbeit hier im Weltwoche Verlag, passend jetzt zur Weihnachtszeit. Schweizer Klassiker Literatur von Rüdiger Manesse bis Lukas Bärfuss. Eine Würdigung der Geschichte unserer Schriftsteller. Und wer ein Land verstehen will, so hat das auch der Christoph Mörgel in seinem Vorwort formuliert, der muss eben über die Mythen, über die Geschichten, über die Literatur auch gehen. Und Daniel Weber, unser Herausgeber von Literatur und Kunst, hat das Ganze wirklich auch noch kongenial eingeleitet. Ein sehr, sehr schönes Geschenk, das ich Ihnen empfehlen darf, mit Liebe gestaltet, mit Leidenschaft gemacht. Und es ist ja auch eine Bildungslücke, diese Schweizer Literatur, wie auch die Schweizer Geschichte in unseren Schulen viel zu wenig vorkommt. Und wir versuchen hier natürlich auch immer etwas Licht ins relative Dunkel zu bringen. Würde mich freuen. In der Neuen Weltwoche gedruckt finden Sie die entsprechenden Angaben zu diesem sehr, sehr schön gemachten Buch. Hardcover mit auch sehr schöner typografischer und eben auch bildnerischer Gestaltung. Wunderbares Papier. Und die Artikel, die einzelnen Texte sind relativ kurz gehalten, pointiert, wie es eben Christoph Mörgeli kann, sehr gehaltvoll und sicherlich auch eine hervorragende Einführung in die Geschichte der schweizerischen Literatur. Kommen wir zu den ganz grossen Themen in den Medien oder eben jenen Themen, die in den Medien gar keine Rolle spielen. Was mich im Moment am meisten bewegt, ist die Neutralität der Schweiz, die teilweise preisgegebene Neutralität der Schweiz und das aus meiner Sicht komplett fehlende Bewusstsein, wie wichtig diese Neutralität für unser Land ist. Ich bin gespannt, ob in der jetzt beginnenden Wintersession, in der Weihnachtssession der Räte in Bern dieses Thema aufkommt, zumal sich ja die Weltlage immer mehr zuspitzt. Es gibt auf der einen Seite Friedensperspektiven, jetzt auch durch die Präsidentschaft Trump. Sie kennen da die entsprechenden steilen Ansagen. Auf der anderen Seite erleben wir eine Eskalation auf diesen Kriegsschauplätzen. Wir sehen einen Präsidenten Zelensky, der jetzt plötzlich Vorschläge macht, dass man ohne Rückeroberung des ganzen ukrainischen Territoriums bereit wäre, einen Waffenstillstand zu machen mit Russland. Das war bis vor kurzem noch ausgeschlossen. Jetzt sind wir plötzlich wieder am Punkt von 2022. Das hätte man alles im April schon haben können, möglicherweise sogar ohne diese Gebietsverluste, die jetzt dieses militärische, fürchterliche Ringen da produziert hat. Also da drängt sich doch die Frage auf, ist die Strategie des Westens nicht auf der ganzen Linie gescheitert? Da würde mich übrigens auch Ihre Meinung interessieren. Ich bin der Auffassung, dass diese Strategie wirklich gescheitert ist, sowohl bei den Sanktionen. Das scheint den Russen weniger geschadet zu haben, hat ihnen sicher auch geschadet, aber viel weniger als den Europäern. Es ist nicht gelungen, der russischen Wirtschaft das Lebenslicht auszublasen, sozusagen die Wirtschaft zu strangulieren. Das war ja die Hoffnung, auch mit diesen Finanzinstrumenten, die man da angesetzt hat, das Rausschmeißen der Russen aus SWIFT, dem ganzen dieser Kanonade von Boykotten und Sanktionen, dann die Waffenhilfe, die hat nicht funktioniert. Und der Eindruck, der sich bei mir jetzt einstellt, ist der folgende. Man sagt immer, Putin blufft, aber Putin kommt mir vor wie ein Pokerspieler, der keine Angst davor haben muss, sein Blatt aufzudecken. Aber der Westen, bei dem habe ich den Eindruck, dass der über seiner Blattqualität oder über seine Gewichtsklasse hier spielt, dass eben die Ernsthaftigkeit, mit der man in diesen Krieg hineingeht, die ist eben nicht vorhanden. Man hat zwar rhetorisch den Überschwang, da werde quasi die Verteidigung des Westens geleistet in der Ukraine, aber wenn es denn so wäre, dann müsste man ja mit Bodentruppen kommen. Das macht man eben nicht, weil man weiß, dass die eigenen Völker niemals bereit wären, das durchzuziehen. Also macht man es so halblauwarm und dann gibt es in den Medien, nicht zuletzt aus der Schweiz, dann diese Kampfparolen, man möge jetzt alles gewissermaßen die totale Kriegsführung da lancieren. Das sind ja völlig absurde Interventionen, vor allem aus einer Schweiz heraus, während die Russen hier tatsächlich, so wirkt es auf mich, mit einer existenziellen, für sie existenziellen Wucht diesen Krieg betreiben, ob uns das passt oder nicht. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob man das rechtfertigen will oder nicht. Es geht gar nicht um Rechtfertigung, es geht nur einmal um die Erfassung des Ist-Zustandes, der Tatsächlichkeit. Und da ist die Situation nun einmal die, dass die Ukrainer verlieren. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zu sprechen kommen. Es zeigt sich jetzt, dass immer mehr Leute desertieren. Die Zahlen schießen in die Höhe. Die Russen erreichen ihre Ziele. Und was ist jetzt eigentlich für den Westen da geblieben? Was hat eigentlich der Westen da erreicht? Außer Schwächung der europäischen Wirtschaft. Eine fürchterliche Zerstörung der Ukraine, die ja bereits im April 22 einen Frieden hätten schließen können. Zusammen. Die Russen und die Ukrainer. Selenskyj wäre bereit gewesen. Jetzt ist man zurück auf diesem Feld, allerdings in einer viel schlechteren Situation als damals. Einmal mehr, so sieht es aus, aber ich bin da gespannt, wie Sie das beurteilen, einmal mehr sieht es so aus, als ob die Strategie des Westens, wenn es denn eine war, auf der ganzen Linie gescheitert ist. Und die Schweiz muss einfach aufpassen, dass sie sich da aus Übermut nicht in diese Kampffronten hineinziehen lässt durch Preisgabe der Neutralität. Da ist man sehr, sehr weit schon in den Abgrund gestiegen, noch nicht vollständig. Und das Problem besteht darin, dass man sich in der Politik überhaupt nicht bewusst zu sein scheint, wie sehr man die Neutralität aufgegeben hat. Man lügt sich da gewissermaßen in die Tasche, man redet sich ein auf Seiten unserer Bundespräsidentin Viola Amherd, aber auch Seiten der Armeeführung überall. Wir seien noch neutral, wir könnten uns da mit der NATO anbieten und da ein bisschen dort auf diesen Hochzeiten tanzen, entsprechend auch diese Sanktionen übernehmen. Man realisiert gar nicht, wie das wahrgenommen wird auf dieser Welt. Ich komme darauf dann auch noch kurz zu sprechen. Und ganz aktuell erreiche mich aus Bern besorgte, ja entsetzte, fassungslose Telefonanrufe von früheren Kollegen, bürgerlichen Kollegen, die nach der Abschiedsrede des scheidenden Nationalratspräsidenten Erik Nussbaumer die Welt bis zu einem gewissen Grad nicht mehr verstehen. Nussbaumer, Sozialdemokrat, Kanton Basel-Land, eigentlich ein gemäßigter Vertreter seiner Partei, kein Feuerkopf, soll da zum Abschied noch einmal richtig vom Leder gezogen haben, und zwar gegen das Ständemeer, gegen den Föderalismus, gegen die Macht der Kantone, predigte Nussbaumer ex cathedra den Zentralismus. Unglaublich, was ist da bloß in ihn gefahren? Und er hat auch heftigst angeprangert die Kompass-Initiative dieses Unternehmerkomitees um Fredi Gantner, Urs Wirtlisbach und Marcel Erni von der Partners Group, aber auch mit vielen weiteren prominenten Schweizern da bestückt, die eben nicht wollen, dass die Volksrechte nach Brüssel verscherbelt werden. Und da hat sich Nussbaumer also wirklich aufs Abfälligste über diese Kompass-Initiative geäußert. Was ist da bloß los? Hat ihn eine präsidiale Machtanwandlung ereilt? Sehr interessant. Bin gespannt, ob die Medien dann darauf noch etwas intensiver eingehen werden, als das bis jetzt der Fall ist. Ansonsten in der Berichterstattung haben eher andere Themen eine Rolle gespielt. Hier geht es ja vor allem auch um die Frage der institutionellen Anbindung. Neben der Neutralität für mich das ganz große Thema in der Schweiz. Und ich komme dann später noch darauf, denn wir haben in den Zeitungen jetzt auch Interviews lesen können, unter anderem mit der französischen Botschafterin, wo man wieder einmal sehen kann, wie die Medien eigentlich neben diesem Thema, neben der eigentlichen Brisanz entlangschreiben. Aber hier noch einmal, der große Aufreger gestern in Bundesbern war also die Abschiedsrede des eigentlich als gemäßigt geltenden Nationalratspräsidenten Erik Nussbaumer. Was sind die Themen in den Medien? Jetzt in diesen Stunden großes Interview in der NZZ mit der französischen Botschafterin in Bern, Marion Paradas. Ja, da ist für mich interessant, ich habe mir notiert, komplett an der Wirklichkeit vorbei in Bezug auf die institutionellen Fragen. Ja, das ist ein Gespräch über das Verhältnis Schweiz und EU. Und die Kollegen der NZZ reden mit der französischen Botschafterin eigentlich nur über die Zuwanderung. Und ob man jetzt in der Zuwanderung ein paar Almosen von der EU zugestanden bekommt, dass wir dann doch irgendwo selber noch eine Ventilklausel einführen können. Ich meine, das ist ja so erbärmlich, dass sich die Schweizer Unabhängigkeit jetzt gewissermaßen in einem Kriechgang, in einem Bettelgang nach Brüssel noch zu regen scheint, gewissermaßen wurmartig da nach Brüssel. Bitte, Betty, danke vielmals, dass wir jetzt doch noch ein bisschen wenigstens unsere Zuwanderung selber regulieren können. Also wer sich so klein macht, muss sich dann auch nicht wundern, wenn er wie ein Zwerg behandelt wird. Aber diese Zuwanderungsfrage, so peinlich sie ja letztlich in einer etwas übergeordneten Betrachtungsweise auch anmutet, wenn auch relevant, aber eben peinlich, weil es geht um etwas viel Wichtigeres, nämlich um die Selbstständigkeit der Schweiz als Rechtsstaat, um die Volksrechte unserer Bürger. Und die sollen ja durch diese institutionellen Verträge nach Brüssel verschleudert werden. Darüber redet man mit keinem Wort. Also die NZZ hat das nicht einmal erfasst. Dann interessant, freisinnige Dreifaltigkeit. Die FDP besetzt nun alle Präsidien im nächsten Jahr, sowohl im Bundesrat wie im Nationalrat wie auch im Ständerat, sozusagen das Pharaonengrab der präsidialen Prachtentfaltung lockt. Und die FDP, könnte man etwas maliziös formulieren, ist dort angekommen, wo sie immer schon sein wollte, nämlich an der Spitze der Repräsentation unseres Gemeinwesens. Die große Problematik besteht natürlich darin, dass wenn sie überall in diesen Präsidien drin sitzen, sind sie parteipolitisch auch immer ein bisschen gelähmt. Das heißt, es wird von den Parteipräsidenten, für den Thierry Burkhardt wird das anspruchsvoll. Der muss aufpassen, dass in dieser ganzen geballten präsidialen Herrlichkeit die FDP nicht ihren liberalen Auftrag vergisst. Und eine FDP müsste ja in der heutigen Welt auch ein Stachel im Fleisch da des gütlichen Einvernehmens sein. Denn der Liberalismus ist eine anstrengende Denkhaltung. Aber leider ist eben der Liberalismus heute auch schon so weit verwässert, dass überall dort, wo Liberalismus draufsteht, oft auch schon das Gegenteil drin ist. Und das ist etwas meine Befürchtung. Da wird man dann schauen müssen, ob jetzt gewissermaßen eben diese präsidiale Prachtentfaltung die FDP lähmt, sie in diesem Glanz auch verblassen lässt, oder ob eben Thierry Burkhardt, und das steckt ja eigentlich in ihm, das verbindet man ja auch, das ist die Hoffnung, die man immer gesetzt hat in ihn, dass dieser Aargauer Anwalt aus einem konservativen Kanton kommt, dass der hier etwas konservative Impulse auch ausspielt gegen den linken Zeitgeist, der leider in der FDP sehr weit fortgeschritten ist, sicherlich unter seiner Führung auch etwas zurückgedrängt werden konnte, aber vielleicht auch in den Augen vieler FDPler, liberal-konservativer FDPler, nicht weit genug. Also die freisinnige Dreifaltigkeit sollte dann nicht zur freisinnigen Einfältigkeit der präsidialen Pracht werden. Da müssen die Liberalen aufpassen. Ist «From the river to the sea» doch strafbar? Antisemitisch unterfütterte Slogans seien leichtfertig toleriert worden, werfen zwei Juristinnen kantonalen Staatsanwaltschaften vor. Einfach aufpassen, dass wir in der Schweiz nicht auch anfangen, überall Maulkörbe zu verhängen. Man hat diese Antirassismusstrafverordnung damals eingeführt gegen Holocaustleugnung. Gegen Holocaustleugner, gegen die angetreten sind, gesagt, ja, das hat gar nicht stattgefunden, dieser Völkermord. Und all diese Spinner und Agitatoren, die hier tatsächlich mit antisemitischem Furor Stimmung gemacht haben. Aber man muss aufpassen, dass man das jetzt nicht ausweitet zu einem universellen Maulkorb gegen alles und jedes. Und mein Verdacht ist, dass dies nun der Fall sein könnte. Man muss falsche Meinungen widerlegen, nicht vor Gericht bringen. Das ist der entscheidende Punkt. So gesehen könnte man sagen, dass die damalige Kritik auch an der Einführung der Antirassismus-Strafnorm stärker hätte zur Kenntnis genommen werden müssen. Denn auch die Leugnung eines Völkermords, ja, ist eine Meinung, die man widerlegen muss und auch leichterdings widerlegen kann. Dazu braucht es doch nicht die ganze Artillerie des Rechtsstaates. Das lädt nur zum Missbrauch und zur Zensur ein. Schafft dieser Mann das Unmögliche? Patrick Franzen ist der Chef Unterhändler der Schweiz für die EU. Das ist eine Story, die ich im Blick gesehen habe. Ja, dieser Patrick Franzen, schafft er das Unmögliche? Man muss nicht so auf die Chefunterhändler schauen, obwohl es gibt da bessere und weniger gute. Man muss auf den Bundesrat schauen und der Bundesrat scheint wild entschlossen, diese institutionellen Verträge anzunehmen, abzusegnen und mit dem Parlament zusammen dann dem Volk vor die Füße zu knallen, weil sie selber nicht den Mut haben, die Schweizer Volksrechte gegen Brüssel zu verteidigen. Das ist doch eine Riesensauerei, dass man sich nur schon auf diese Verhandlungsposition hat zurückdrängen lassen, dass die Schweiz jetzt da eben um diese Almosen kämpft bei der Zuwanderung. Wir müssen unsere Selbstbestimmung verteidigen. Und das ist doch überhaupt kein Problem, das der EU zu erklären. Man muss einfach sagen, wir können die Volksrechte unseres Souveräns gar nicht nach Brüssel verschieben, weil wir haben gar nicht die Macht dazu, weder der Bundesrat noch das Parlament. Das sind die Volksrechte des Souveräns. Das ist ja wie wenn die Angestellten einen Aktionär enteignen. Das geht doch nicht in einer Firma, die noch die Eigentumsrechte ernst nimmt. Aber wir nehmen eben die Eigentumsrechte in der Schweiz auch noch partiell ernst und die Volksrechte offensichtlich auch noch. Auch nicht. Und deshalb ist hier natürlich auch die EU an der Nase herumgeführt worden. Wenn man natürlich der EU immer wieder vorgaukelt, für uns ist es nur ein Zuwanderungsproblem. Wenn der Bundesrat so redet, muss man sich nicht wundern, wenn die EU dann ihrerseits verärgert ist, wenn dann plötzlich sich da Widerstand manifestiert mit Themen, die der Bundesrat schon längst hätte zum Diskussionsgegenstand machen müssen. Der Bundesrat hätte von Anfang an der EU sagen müssen, diese Form der institutionellen Anbindung kommt für uns nicht in Frage. Die sind doch von allen guten Geistern verlassen, wenn sie das nicht tun. Weil hier geht es ums Eingemachte. Es geht um die Volksrechte, um die Grundlage der Souveränität, letztlich der Staatlichkeit der Schweiz. Das ist die Quelle unseres Rechts. Und die liegt eben beim Bürger, beim Souverän und bei den Kantonen und nicht bei den Politikern und bei den Richtern und bei den Bundesräten. Und das hat man in Bern vergessen. Da verwechseln sich die Gesetzgeber mit den, Entschuldigung, die Gesetzesinterpreter und die Gesetzesausleger und die Gesetzes auch Mitgeber oder Gesetzesmitgestalter, die verwechseln sich gewissermaßen mit dem Souverän, mit dem Chef. Die wollen selber der Chef sein, sind sie aber nicht. Ein russischer Oligarch zieht gegen die UBS vor Gericht. Und zwar ist das dieser Alisher Usmanov, der da auch wegen Verletzung des Bankgeheimnisses klagt. Das ist ein Fall, der nicht so in der Öffentlichkeit steht, aber für mich ein Indiz dafür ist, dass die Schweiz natürlich massiv an Ansehen verloren hat durch diese Russland-Sanktionen, dass da Zweifel aufkommen, auch in China, im Mittleren Osten, ob die Rechtsordnung der Schweiz noch stabil ist. Ist auf das Schweizer Kreuz noch Verlass, meine Damen und Herren, oder eben nicht, wenn wir die Neutralität aufgeben, ist kein Verlass mehr. Ein Ziel in sehr weiter Ferne, die Chancen auf ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Schweiz stehen schlecht, schreibt die NZZ. Ja, aber hier ist die entscheidende Erkenntnis, wenn die Demokraten in Washington regieren, dann sieht es für die Schweiz immer sehr schlecht aus. Und besser ist es, wenn die Republikaner regieren, inklusive Donald Trump. Die ersten 4 Jahre Trump waren für die Schweiz viel besser als da die Zeit mit dem Scott Miller, dem LGBTQ-Beauftragten und Botschafter von Joe Biden, der die Schweiz ja bekanntlich als Loch in einem Donut bezeichnete, dabei unfreiwillig ehrlich im Grunde die Bedeutung der Schweiz ohne ihre Neutralität fürs Ausland hier zur Kenntlichkeit entstellte. Wir sind nämlich weniger als nichts wert, wenn wir nicht mehr neutral sind. Man muss ihm also gewissermaßen danken, obwohl das eine unfreiwillige Erkenntnisbeihilfe gewesen ist da des amerikanischen Botschafters. Aber unter Ed McMullen, das ist einfach so, hatte die Schweiz ein besseres Standing in den USA und waren wir auch näher an so einem Freihandelsabkommen. Aber trotzdem, die Medien jubeln immer, wenn die Demokraten am Ruder sind. Dabei müssten sie doch aus schweizerischer Sicht den Republikanern applaudieren. Wir müssen den Ukrainern zeigen, dass wir bei ihnen sind. Hier das Bild von EU-Spitzen, die da in Kiew jetzt aufmarschiert sind mit Kaja Kallas, der Außenbeauftragten. Das ist einfach die Ohnmacht der europäischen Symbolpolitik. Wir müssen der Ukraine zeigen, dass wir auf ihrer Seite stehen. Ich glaube, das Letzte, was die Ukraine braucht, sind einfach solche Politiker aus Brüssel, die sich jetzt da gewissermaßen profilieren wollen auf Kosten der Ukraine. Tatsache ist, die EU hat sich als strategisch autonomer Faktor in diesem Krieg abgemeldet. Wir sind nicht einmal mehr ein Anhängsel, nicht einmal mehr, um jetzt ein ganz hässliches Wort zu verwenden, ein Wurmfortsatz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist schrecklich. Ich muss das Wort fast schon beim Aussprechen wieder zurücknehmen, aber das ist mir jetzt gerade spontan so in den Sinn gekommen, einfach um das auch hier etwas ans Licht zu bringen, zur Kenntlichkeit zu entstellen, wie eben auch diese Selbstverzwergung, diese Selbstverabschiedung der EU als eigenständiger Faktor in letzter Zeit stattgefunden hat. Und das bringt mich einfach immer wieder zum Befund, dass die Europäische Union offensichtlich ein politisches Institutionengebilde ist, das seinen Mitgliedern irgendwie die Lebensenergie abzapft, so ein vampiristisches Gebilde. Und am Ende ist die EU weniger als die Summe ihrer Einzelteile. Und das ist etwas, was mich natürlich beunruhigt. Warum der Syrienkrieg plötzlich wieder aufflammt, ja, da ist jetzt auch wieder in Schweizer Medien zu lesen, es wäre ganz gut, wenn da dieser Assad endlich weggesägt würde und wenn jetzt da diese Aufständischen in Syrien Erfolg hätten. Ich will einfach zurückerinnern, vielleicht stimmt das ja, was die Medien schreiben, aber ich will einfach daran erinnern, als man Gaddafi abgesetzt hat, unter Gaddafi, der ja wirklich, glaube ich, ein schlimmer Despot war in Libyen. Aber, und das hat mir gerade letztens ein Libyer bestätigt, der sogar geflohen ist zur Gaddafi-Zeit, er hat gesagt, unter Gaddafi sei es Libyen viel besser gegangen, in jeder Hinsicht, sicher nicht allen Libyen. Aber schauen Sie mal, was jetzt daraus geworden ist, seit man diesen Staatschef, diesen Diktator abgeräumt hat. Natürlich ist das keine Rechtfertigung dieser Regierungsform, das müssen Sie heute immer wieder im Sinne eines Disclaimers betonen, sonst wird das da draußen wieder von irgendwelchen, Zensoren und Inquisitoren aufgegriffen und bewusst falsch hingestellt und verdreht. Nein, aber man sieht einfach, dass dieser Interventionismus, diese schießwütige humanitäre Weltbeglückungsallüre, die produziert dann eben oft mehr Trümmer als das, was vorhin dort gestanden hat, bei aller Imperfektion. Und mit großer Sorge schaue ich auch nach Georgien. Ich meine, was wir dort sehen, eine Präsidentin, die sich weigert abzutreten, obwohl ihr Mandat am 16. Dezember auslaufen würde, die sagt jetzt einfach, beflügelt vom Westen und auch von dieser EU-Außenbeauftragten, Frau Kallas, ja, das war sowieso eine Wahlfälschung, jetzt bleibt die im Amt, antidemokratisch. Dann haben wir massiv, ich habe jetzt mit Leuten in Georgien gesprochen, massive Beeinflussung durch den Westen, durch die Amerikaner, durch die EU, diese Demonstrationen gegen die gewählte Regierung, die dahingestellt wird als Putin-freundliche oder Putin-hörige Regierung, was gar nicht stimmt, das bestätigen mir x Georgier, die sagen, nein, die wollen einfach einen unabhängigen Kurs, weder pro noch anti-Russland, die wollen einfach sich nicht einspannen lassen in diese Kriegsgalären des Westens, in diese überspannten geopolitischen Fantasien, die leider in einigen Hauptquartieren da immer noch gehegt werden. Und dafür werden sie jetzt abgestraft und der Westen mischt sich ein und das Ganze sieht für mich aus wie eine Art Ukraine 2.0, Maidan 2.0, brandgefährlich. Fiasko des Westens, ja, sofortiger NATO-Schutz gegen vorläufige Gebietsaufgabe, das ist die Situation in der Ukraine, über die haben wir schon gesprochen, und eben die gescheiterte westliche Strategie. Was haben wir sonst noch auf der Agenda? Ja, eben Assads Sturz wäre eine gute Nachricht. Ja, vielleicht wäre es eine gute Nachricht. Vielleicht haben wir dann aber in Syrien das gleiche Debakel, wie wir es in Libyen beobachten konnten. Die FDP mit neuem Generalsekretär, darüber habe ich Sie gestern ja schon ausgiebig aufgeklärt. In Deutschland, nun, meine Damen und Herren, wende ich mich sofort dem internationalen Geschehen zu. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Bis gleich, einen schönen Tag. Und ja, bleiben Sie offen, schalten Sie Ihre Seelen auf Empfang in der Adventszeit. Diesen wunderbaren Gedanken des Küsnachter Pfarrers Andrea Bianca, den möchte ich als Leitmotiv etwas durch diese Adventstage in Vorfreude auf Weihnachten da immer wieder in Erinnerung rufen. Bis gleich, machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie auch die internationale Ausgabe nicht verpassen.